Wir stehen in Matthäus 4 und lesen heute ab Vers 12. Darf ich bitten, dass jemand uns den Text liest bis zum Schluss des Kapitels?
Als aber Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er weg nach Galiläa. Und er verließ Nazareth, kam und ließ sich in Kapernaum nieder, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht: Das Land Sebulon und das Land Naphtali, am Weg des Sees, jenseits des Jordan, das Galiläa der Heiden, das Volk, das in der Finsternis wohnte, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land des Todesschattens wohnten, ist ein Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Als Jesus aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz in den See, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen: Folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er in einem Schiff zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und dessen Bruder Johannes mit ihrem Vater Zebedäus ihre Netze flicken, und er berief sie. Da verließen sie sogleich das Schiff und ihren Vater und folgten ihm nach. Und Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien, und sie brachten alle Kranken zu ihm, die von mancherlei Krankheiten und Schmerzen geplagt waren, und Besessene und Mondsüchtige und Lahme, und er heilte sie. Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach aus Galiläa und aus dem Gebiet der 10 Städte und aus Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordan.
Vielen Dank. Wir kommen jetzt zum Schluss des ersten Teils des Matthäusevangeliums. Das Matthäusevangelium besteht aus 7 Teilen. Und diese Einteilung ist nicht irgendwie subjektiv, sondern die ist gegeben durch eine literarische Markierung. Wir haben gerade eben gelesen, 4, 23 bis 25. Da wird so in der Übersicht der Dienst des Herrn Jesus vorgestellt, insbesondere in Galiläa, aber dann auch, Vers 25, Dekapolis, Jerusalem, Judäa und jenseits des Jordan. Das ist das Gebiet von Gilead im heutigen Jordanien. Mit diesem einführenden Paragraph wird nämlich der zweite Teil eröffnet, wo es um den Dienst und die Lehre des Herrn Jesus in Galiläa geht. Dieser Teil, dieser zweite Teil, der mit diesem Paragraphen ab Vers 23 eröffnet wird, geht bis zum Schluss der Bergpredigt in Kapitel 7. Und dann können wir das kurz aufschlagen, Kapitel 7, 28. Dort kommt wieder ein solcher einführender Paragraph, der das vorherige abschließt und das Neue jetzt einführt. Und es geschah, als Jesus diese Reden vollendet hatte. Man merke sich diese Formulierung. Es geschah, als Jesus diese Reden vollendet hatte, da staunten die Volksmenge sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Und damit, mit diesem Schlussrefrain und einführenden Paragraphen, wird der dritte Teil eröffnet und da geht es um die Autorität des Messias und seine Jünger. Dieser Teil 3 geht bis und mit Kapitel 10, 42. Und dort wird der vierte Teil eröffnet mit einem abschließenden Refrain und einführenden Paragraphen. Und es geschah, als Jesus seine Befehle an seine 12 Jünger vollendet hatte. Merkt man, wie es ähnlich klingt wie vorhin. Ging er von dort weg, um in ihren Städten zu lehren und zu predigen. Auch wieder so allgemein wird der Dienst beschrieben. Und das ist also der abschließende Refrain und einführende Paragraph zu Teil 4, wo es um das Thema geht, das Reich Gottes und seine Geheimnisse. Dieser vierte Teil geht dann bis Kapitel 13, 52. Und dort sehen wir wieder einen Refrain. In Vers 53 beginnt nämlich der fünfte Teil. Und es geschah, als Jesus diese Gleichnisse vollendet hatte. Merkt man wieder, es ist wirklich ein Refrain. Begab er sich von dort weg. Und in diesem fünften Teil geht es um das Thema die Gottheit des Messias und die Autorität der Gemeinde. Da wird dann das neue Thema der Gemeinde eingeführt und kam in das Gebiet von Judäa, jenseits des Jordans. Und große Volksmengen folgten ihm und er heilte sie dort. Und da geht es in dem sechsten Teil um Dienst und Lehre in Jerusalem. Nicht mehr in Galiläa, wie wir das zum Beispiel früher hatten, sondern in Jerusalem. Und dieser Teil geht bis und mit Kapitel 25. Nämlich Kapitel 26, Vers 1, da haben wir den Schlussrefrain und einführenden Paragraphen zum Teil 7. Und es geschah, als Jesus alle diese Reden vollendet hatte. Merkt man das, also nicht subjektiv. Und ganz eindeutig wiederholt sich das. Hier beginnt der siebte Teil, Verhaftung, Kreuzigung, Tod, Auferstehung und Ende des Dienstes. Sieben Teile, aber ganz klar eben literarisch markiert. Und als Hinweis allgemein fürs Bibelstudium, es lohnt sich auch in anderen Bibelbüchern nach solchen Refrains und solchen Markierungen zu suchen. Und die helfen dann, das Buch richtig einzuteilen, so wie der Geist Gottes das wollte. Und dabei zu beachten, was dann das Hauptthema von jeweils einem Teil ist. Nun, von Kapitel 1 weg in Matthäus bis und mit Kapitel 4, Vers 22, da ging es um das Kommen des Messias in diese Welt und die Vorbereitung zum Dienst. Und dann wird der eigentliche Dienst eben beschrieben. Und darum wird uns dann in Kapitel 5 in dieser Ausführlichkeit von Matthäus 5, 6, 7 die Bergpredigt vorgestellt. Also, jetzt schauen wir aber schön der Reihe nach an, was uns eben hier in Kapitel 4, Vers 12 berichtet wird in Vorbereitung des öffentlichen Dienstes des Herrn Jesus. Was ist das Einschneidende in diesen Versen? 12, 13. Die einschneidende Änderung.
Dass Johannes überliefert war.
Ja, Johannes, den wir gefunden haben in Kapitel 3, als den Propheten, der den Messias einführen sollte, wie angekündigt in Jesaja 40 und Malachi 3. Dieser Johannes wird überliefert und das war der Beginn dann schließlich seiner Wegschaffung. Damit fing es an. Er wurde verhaftet von Herodes Antipas und dann später umgebracht. Also auch da eine kritische Wende, aber diese kritische Wende führt nochmals zu einer anderen Wende. Ja, Verlagerung des Wohnortes. Der Herr Jesus zieht um von Nazareth weg nach Kapernaum. Wir hatten ja das ausführlich angeschaut, dass der Messias in Bethlehem geboren werden sollte. Das haben wir gesehen, Matthäus 2. In Erfüllung von Micha 5, Vers 1. Dann haben wir aber auch gesehen, der Messias sollte aus Ägypten gerufen werden. Und das hat sich so erfüllt, dass eben die Eltern mit dem Kind nach Ägypten fliehen mussten, um nach dem Tod von Herodes dem Großen wieder zurückzukehren. Und da kam der Messias tatsächlich aus Ägypten. Er wurde aus Ägypten gerufen. Aber dann, Josef hatte den Gedanken, er möchte Wohnsitz nehmen in Bethlehem. Denn das passt irgendwie gut zum Messias. Schließlich sollte der Messias in Bethlehem geboren werden. Das wurde ihm klar, aber allerdings viel zu spät. Sonst wären sie schon viel früher nach Bethlehem gegangen. Aber es musste ja so sein, dass Kaiser Augustus einen Befehl gab, um alle Menschen im Reich, im Römischen Reich, in Listen zu erfassen. Und dadurch wurde er und auch Maria, weil sie aus dem Haus Davids waren, gezwungen, an den Bürgerort sich zu begeben. Und so gingen sie aufgrund dieses Zwanges nach Bethlehem, und genau zur richtigen Zeit wurde der Messias in Bethlehem geboren. Ja, die hatten also nicht die Prophetie selber erfüllen wollen. Aber jetzt im Nachhinein dachte er, oh, Bethlehem wäre nicht der gute Ort, um dort aufzuwachsen. Fehlanzeige. Als sie zurückkommen, stellen sie fest, das ist Repetition, das hatten wir früher genau angeschaut, sie stellen fest, oh, dieser schreckliche Mann, Herodes der Große, dieser blutrünstige Mann, hatte im Jähzorn kurz vor dem Tod noch das Testament geändert und den blutrünstigsten seiner Söhne eingesetzt als Nachfolger. Und das machte schon etwas Angst. Und so ging dann Josef mit Maria und dem Kind nach Nazareth. Aber das musste so sein, denn wir haben gesehen, es gibt eine ganze Reihe von Stellen in den Propheten, die sagen, der Messias wird Spross genannt werden. Und Nazaräer heißt eben der von Sprosslingen, Spross. Und so war es absolut notwendig, dass der Herr in Nazareth aufwuchs und eben bis er ungefähr 30 Jahre alt war, dort in Nazareth wohnte, damit er bekannt sein würde als Jesus von Nazareth, also Jesus der Spross, so wie Zacharia und andere Propheten vorausgesagt haben. Aber jetzt dieser Wechsel von Nazareth nach Kapernaum. Nun, Matthäus erklärt uns, auch das war eine wichtige Sache, denn in dem Propheten Jesaja wurde einiges vorausgesagt über den Beginn des Dienstes des Messias. Und er zitiert hier in Vers 15, Vers 14 heißt es, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht. Und dann kommt ein Zitat aus Jesaja 8, jetzt schlagen wir das auf, direkt in Jesaja, das Originalzitat.
Das ist 8, Vers 23. Je nach Bibelausgabe kann die Zählung etwas anders sein, dann wäre es 9, Vers 1.
Darf ich bitten, dass man vorliest, Jesaja 8, 23 bis 9, Vers 1.
Doch nicht bleibt das Dunkel über dem, der von der Finsternis bedrängt ist, wie die frühere Zeit im Land Zebulun und dem Land Naphtali Schmach gebracht hat, so bringt die spätere den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordan und den Kreis der Nationen zu Ehren. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht, die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß.
Ja, danke, das reicht. Aber vielleicht kannst du wir uns noch dazu lesen, Kapitel 9, Vers 5.
Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens.
Jawohl. Also, hier in Kapitel 9, Vers 5 geht es um Geburt des verheißenen Erlösers. Er sollte als Kind geboren werden, aber er sollte gleichzeitig, obwohl Mensch, als Kind geboren, Gott sein. Diese Doppelnamen, wunderbarer Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit und Friedefürst, machen das deutlich. Und man muss bedenken, auch die alten Rabbiner früher haben diese Stelle markiert als messianisch. Sie spricht von dem verheißenen Messias. Aber was wir haben in Kapitel 8, 23, handelt von dem Erscheinen des Messias, dass er Licht in die Dunkelheit bringt. Da wird gesagt, 9 Vers 1, das Volk, das im Finstern wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Die da wohnen im Land des Todesschattens, Licht hat über ihn geleuchtet. Und welches Land ist gemeint? Ja, in 8,23 heißt es Land Sebulon, Land Naphtali, der Weg am Meer, das Jenseitige des Jordan und den Kreis oder Galiläa der Nationen. Das Gebiet von Sebulon und Naphtali, das liegt im Norden Israels. Und dort sollte das Licht des Messias aufgehen in der Dunkelheit, nicht in Jerusalem. Und darum eine wichtige Prophetie, die zeigt, dass der Dienst des Messias, der Licht in die Dunkelheit bringen sollte, der musste beginnen in Nordisrael. Das war die Überraschung. Mensch, ich hätte mal gesagt, wenn der Messias kommt, er muss in Jerusalem sich offenbaren. Aber der Prophet hat etwas ganz anderes voraussagen müssen. In diesem verächtlichen Norden. Muss ich immer vor Augen halten, damals vor 2000 Jahren, die Hochburg des Judentums. Da, wo auch die großen und berühmten Rabbiner waren, das war Jerusalem.
Und dann in zweiter Linie Judäa. Aber Galiläa, das war so Israel zweite Klasse. Aber genau dort, in Israel zweite Klasse, sollte das Licht aufgehen.
Wir haben doch die Versuchungsgeschichte durchgenommen, Kapitel 4, 1 bis 11. Und dort haben wir gesehen, eine Versuchung auf der Zinne des Tempels war die, der Teufel sagte, spring hier von der Zinne des Tempels runter. Und der Herr verurteilt diese Versuchung. Aber der tiefere Sinn dahinter ist eben noch der, in der rabbinischen Literatur gibt es die Auffassung, wenn der Messias kommt, wird er sich auf dem Dach des Tempels offenbaren. Also in Jerusalem. Und die Zinne, das haben wir damals genauer angeschaut, das ist ja dieser bedeutende Aussichtspunkt in der Südostecke des Tempels. Und dort haben wir einen fantastischen Blick rüber zum Ölberg und runter ins Kidron-Tal. Warum dieser Sprung vom Tempeldach? Ja, das wäre ja die Gelegenheit, die Erwartung, die rabbinische Erwartung in Bezug auf den Messias zu erfüllen. Dass der Messias sich offenbart, stellt man sich vor, ein Sprung da runter ins Kidron-Tal und kein Problem, überleben. Die ganze Nation würde sagen, das ist der Messias, den wir gewartet haben. Aber der Herr Jesus lehnt ab, das ist Show und das ist der Plan des Teufels und nicht der Plan Gottes. Und dann sehen wir, er geht nach Galiläa zurück und zieht um von Nazareth nach Kapernaum. Und von dort
begann er zu predigen. Vers 17, Schlüsselvers.
Von da an begann Jesus zu predigen, zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Also, dadurch erfüllte er eben die Jesaja-Prophetie. der Messias wird nicht auf dem Dach des Tempels sich offenbaren in Jerusalem, sondern im verachteten Norden. Und jetzt der Punkt mit Sebulon und Naphtali. Nazareth liegt im Stammesgebiet von Sebulon. Kapernaum liegt im Stammesgebiet von Naphtali. Und von dort begann er zu predigen. Und noch eine Besonderheit, die es zu beachten gilt. Sebulon heißt auf Deutsch, weiß das gerade jemand? Das heißt Wohnung. Wohnung. Ja. Die Mutter von Sebulon hat ein Wortspiel gemacht mit dem Begriff Wohnen und gab darum diesem Sohn, einem der 12 Söhne Jakobs, diesen besonderen Namen Wohnung. Aber genau im Stammesgebiet von Sebulon, ich helfe dir ein bisschen nach, kann ich aber weiterfahren. Im Stammesgebiet von Sebulon, dort wohnte der Herr Jesus. Von Kindheit an, von der Rückkehr aus Ägypten, bis er ungefähr 30 Jahre alt war. Das war also wirklich der Wohnort des Messias. Und da wurde in seinem stillen Leben deutlich, wer er war. Da wurde die Vollkommenheit des Messias im Alltagsleben gesehen. Man muss sich vorstellen, ein Kind, das immer gehorsam ist. Das war schon etwas. Ja, und da waren ja Halbbrüder da und dann waren noch Schwestern da, aber einer war immer perfekt. Alles stimmte. Jedes Wort war richtig. Unglaublich, ja? Und dann hat er ja sehr früh ein Handwerk gelernt. Das war üblich damals im Judentum. Anstatt in den Kindergarten zu gehen, wie bei uns, war das etwa der Moment, wo man in die Lehre ging zum Vater. Josef war Zimmermann und so hat der Herr Jesus diese Arbeit gelernt. Aber auch da, in dieser Arbeit mit Nägeln, Holz und, das war damals eingeschlossen, auch Stein, also Häuser bauen, da war immer vollkommen. Man weiß ja, was unter Stress in der Firma geschieht. Aber einer, der immer perfekt sich verhält, das war ja fast beängstigend, ja? Aber man wusste, das ist eben nicht irgendeiner. Das ist der verheißene Erlöser, der einmal als das vollkommene Opfer ans Kreuz gehen würde. Dann wird klar, eben, dass er da im Stammesgebiet von Sebulon, wo er so jahrzehntelang gewohnt hat, wo die Heilige Schrift nur ganz wenig berichtet, aber da wurde seine Vollkommenheit gesehen. Aber dann dieser Umzug nach Naphtali, Kapernaum, und dort begann er zu predigen. Und Naphtali heißt mein Kampf. Ja, muss man nicht an das Buch von Hitler denken. Ja, das war ein übler Kampf für Satan. Aber hier geht es um den Kampf für die Wahrheit. Dort in Kapernaum, in Naphtali, hat der Herr Jesus diesen geistlichen Kampf begonnen. Und begonnen zu predigen. Dazu eine Stelle, Apostelgeschichte 10. Petrus in einer Predigt beschreibt zusammenfassend den Dienst des Herrn Jesus. Diesen dreijährigen Dienst bis zum Kreuz.
Ihr kennt es, das Zeugnis, das sich durch ganz Judäa verbreitet hat und in Galiläa anfing nach der Taufe, die Johannes verkündigte. Wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm.
Und wir
sind Zeugen alles dessen, was er im Land der Juden und in Jerusalem getan hat. Ihn haben sie getötet, indem sie ihn ans Holz hängten.
Noch Vers 40.
Diesen hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn offenbar werden lassen. Nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben nach seiner Auferstehung aus den Toten.
Danke, bis dahin. Also sehen wir diesen kurzen, zusammenfassenden Bericht. Anfangen in Galiläa, bezeugt er auch wieder. Anfang in Galiläa, dann auch in Judäa. Und das war eben dieser Dienst. Jesus, den von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging, wohltuend und alle heilend, die von dem Teufel überwältigt waren. Das ist Naphtali, dieser Kampf für die Wahrheit, für das Evangelium. Und darum wird eben in Jesaja Sebulon und Naphtali so speziell hervorgehoben. Aber es steckt da noch mehr drin. Wenn wir nochmals zurückgehen zu Jesaja 8, dann wollen wir uns diese geografischen Angaben genauer anschauen. Es heißt da, in der letzten Zeit, 8 Vers 23, bringt er zu Ehren den Weg am Meer. Und man kann auch übersetzen, den Weg zum Meer. Zweitens, das Jenseitige des Jordan. Und drittens, den Kreis der Nationen. Nun, was ist damit gemeint? Na, der Weg zum Meer ist Obergaliläa gemeint. Und zwar gab es eben einen Weg von Banias, später, das ist Caesarea Philippi im Neuen Testament, bis nach Tyrus. Da gab es eine ganz wichtige Wegroute und das ist eben der Weg zum Meer. Das ist der obergalileische Weg zum Meer. Dann das Jenseitige des Jordan, das ist gemeint Gilead. Also auf der anderen Seite des Jordans, auch ein jüdisches Gebiet damals, im heutigen Jordanien. Und dann den Kreis, oder hebräisch Galil, Galiläa, der Nationen. Dieser Ausdruck meint hier unter Galiläa. Und diese Dreiteiligkeit, die stimmt überein mit 2. Könige 15. Müssen wir mal aufschlagen. Aber Jesaja offen lassen. Wir müssen da hin und her switchen. 2. Könige 15, da wird uns diese traurige Geschichte erzählt von den 10 Stämmen, vom 10-Stämme-Reich, das sich ganz von Gott abgewandt hatte nach dem Tod von Salomo. Und schließlich musste dieses Reich in die assyrische Gefangenschaft geführt werden. Aber wo begann diese Wegführung in Phasen? Das wird uns da berichtet in 2. Könige 15, 29. Lies uns das vor, bitte.
In den Tagen Pekachs, des Königs von Israel, kam Tiglat-Pileser, der König von Assur, und nahm Ion ein und Abed-Bet-Maacha und Januach und Kedesh und Hazor und Gilead und Galiläa, das ganze Land Naphtali, und führte die Bewohner gefangen fort nach Assur. Und Hoshea, der Sohn Elas, machte eine Verschwörung gegen...
Ja, das reicht bis dahin.
Ja.
Also, hier berichtet, dass dieses erwähnte Gebiet war das erste, das weggeführt wurde in die Gefangenschaft. Nun, diese Bezeichnung da, Janoach. Und Kedesh, Hazor, das ist ganz wichtig, das ist Obergaliläa. Und es gab eben diese Straße, die führte von Bet Maacha, das hier erwähnt wird, Abel Bet Maacha, bis nach Janoach. Janoach ist dieses Januch bei Tyrus. Das ist genau dieser Weg des Meeres in Obergaliläa. Und dann haben wir eben weiter Gilead. Sieht man das? Das ist das Jenseitige des Jordan. Und dann Galiläa. Das ganze Land Naphtali. Galiläa. Das sind also genau diese drei Bereiche hier erwähnt, die weggeführt wurden. Das entspricht also wieder dieser Ausdruck Abel Bet Macha, Janoach, Kedesh Hatzor, das ist dieses Gebiet, der Weg zum Meer, zwischen, grob gesagt, zwischen Caesarea Philippi und Tyrus. Und dann Gilead, das jenseitige Jordan, und Galiläa, das Galiläa der Nationen. Diese drei Gebiete. Und was ist mit denen geschehen? Die kamen als erstes in die Gefangenschaft nach Assyrien. Und das ist jetzt ganz wichtig, um die Verbindung zu sehen zu Jesaja 8,23. Da wird gesagt, in der ersten Zeit hat er das Land Zebulon und das Land Naphtali verächtlich gemacht. Was ist gemeint in der ersten Zeit? Und man kann auch übersetzen, in der früheren Zeit. Da wurde dieses Gebiet von Gott verächtlich gemacht, weil über dieses Gebiet zuerst das Gericht kam, der Wegführung nach Assyrien. Und dann wird aber erklärt, dieses Gebiet, das in der früheren Zeit von Gott verächtlich gemacht wurde durch das Gericht, das wird in der letzten Zeit, oder man kann euch übersetzen, in der späteren Zeit zu Ehren gebracht. Und dann wird gesagt, der Weg am Meer, das Jenseitige des Jordan, der Kreis der Nationen, Galiläa der Nationen. Das sind diese drei Gebiete. Ja? Abel Bet Macha bis Janoch, Hazor und Kedesh dazwischen und dann eben das Jenseitige des Jordan, Gilead und Galiläa der Nationen unter Galiläa. Also dieses Gebiet, das früher verächtlich gemacht wurde durch die Wegführung von König Tiglath-Pileser nach Assyrien, dieses Gebiet sollte ganz besonders von Gott einmal geehrt werden. Weil der Messias ausgerechnet dorthin kommen wird und sein Licht in die Dunkelheit der Menschen hineinleuchten wird. Und so sind die heilsgeschichtlichen Verbindungen von der Wegführung der 10 Stämme bis hin eben zum Kommen von Jesus in Matthäus 4. Er zieht um von Nazareth nach Kapernaum und von dort an beginnt er zu predigen und dieses Licht zu verbreiten. Gibt es bis dahin Fragen?
Nur ein Gedanke, in dem Zusammenhang gibt es ja die Weherufe von Jesus später. Ja. Gerade über diese Ortschaften, Kapernaum, wurde bis zum Himmel erhöht und so weiter.
Ja, sehr gut. Also gerade Kapernaum wird also hier ganz besonders geadelt. Aber später, wie Roland sagt, muss der Herr Jesus sagen, wehe dir, Kapernaum. Nun, wir können diese Stelle gleich aufschlagen. Roland, hast du es schon offen?
Nee.
Also, Matthäus 11. Nur ein bisschen blättern, aber 4 offen lassen. Und darf ich bitten, vorzulesen, Matthäus 11, ab Vers 20.
Da fing er an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Wundertaten geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Wehe dir, Korazin, wehe dir, Bethsaida, denn wenn in Tyrus und Sidon die Wundertaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, es wird Tyrus und Sidon erträglicher gehen am Tag des Gerichts als euch. Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, du wirst bis zum Totenreich hinabgeworfen werden. Denn wenn in Sodom die Wundertaten geschehen wären, die bei dir geschehen sind, es würde noch heutzutage stehen. Doch ich sage euch, es wird dem Land Sodom erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dir.
Ja, also da werden 3 Städte erwähnt, Chorazin, Bethsaida und Kapernaum. Das sind 3 Städte gewesen, die sehr nahe voneinander gelegen haben. Und zwar alle nördlich vom See Genezareth, direkt im Norden am See Genezareth, Kapernaum, und dann im Nordosten, auch am See Genezareth, war Bethsaida, das heißt Haus des Fischens, Fischerhausen. und dann von Kapernaum ein bisschen hinauf in die Hügel, aber nicht weit, davon weg Chorazin. Man hat diese drei Ortschaften auch schon genannt, das Evangeliendreieck. Weil die meisten Dienste, die Herr Jesus getan hat, in ganz Galiläa und auch in Judäa, die hat er dort getan. Und darum, diese drei Ortschaften waren ganz besonders bevorrechtigt. Ja, eben da im Gebiet von Naphtali. Und jetzt muss man sich noch etwas vergegenwärtigen. Kapernaum liegt wie viel Meter über Meer?
Unter.
Unter. Und zwar?
250 oder so.
Und 200. Das ist tiefer als Death Valley. Das Todestal in Amerika. Die Amerikaner sind ganz stolz und die schreiben das auch dort an. Das ist der tiefste Punkt der nordamerikanischen Hemisphäre. Also der nördlichen Halbkugel von Amerika. Tiefster Punkt. Kapernaum ist noch viel tiefer. Und der Sohn Gottes kam vom Himmel herab auf diese Erde. Aber nicht einfach so auf diese Erde, so die Durchschnittshöhe weltweit, geografisch, was ist die Durchschnittshöhe? Die liegt so ungefähr bei 400 Meter. Ja? Aber der Herr ging nicht auf 400 Meter, sondern er ging auch nicht auf Mount Everest. Schon gar nicht, ja? 8800 circa über Meer. Aber er ging auch nicht so auf das Durchschnittliche, sondern er ging auch nicht auf Null, irgendwo ans Meer, sagen wir in Caesarea, das wäre am Meer gewesen. Nein, wirklich dieser Punkt minus 200. Das ist übrigens auch der Grund, warum das Land Israel in der Bibel genannt wird, der Nabel der Erde. Wo steht das? Ja. Ezekiel 38. 5 steht, dies ist Jerusalem, ich habe es mitten in Nationen gesetzt und Völker um es her. Jerusalem als Mittelpunkt der Welt, ja, weil eben Jerusalem und damit das Land Israel am Knotenpunkt liegt der drei Kontinente Europa, Asien und Afrika. Aber Hesekiel 38 zeigt noch eine weitere Besonderheit. Können wir das aufschlagen? Ezekiel 38, Vers 12. Kann ich mir das vorlesen?
Um Raub zu rauben und Beute zu erbeuten, um deine Hand zu kehren gegen die wiederbewohnten Trümmerstätten und gegen ein Volk, das aus den Nationen gesammelt ist, das Viehbesitz und andere Habe erworben hat, Leute, die den Mittelpunkt der Erde bewohnen.
Jawohl, und jetzt beim Mittelpunkt der Erde muss man bemerken, wörtlich heißt es dort, den Nabel der Erde bewohnt. Tabur ist das Wort für den Bauchnabel. Und es ist ja so, der Bauchnabel geht ja tiefer hinein als eben so das Normale des Bauches. Ja, und wenn man daran denkt, dass das Land Israel mit diesem Jordantal, das darunter geht bis zum Toten Meer, der tiefste Punkt der Welt schlechthin ist. Eben nicht nur tiefer als Death Valley, sondern der tiefste Punkt der Welt ist das tatsächlich objektiv gesehen der Nabel der Erde mit minus 400.
Jericho ist der tiefste Stadt, aber der tiefste Punkt ist ja, glaube ich, noch weiter südlich, wo die Salzsäulen sind, oder?
Ja gut, Jericho ist heute der tiefste Ort, aber Sodom, das und Gomorra, die waren auf der anderen Seite des Toten Meeres, die waren dann auch früher schon noch tiefer. Aber die hat Gott verwüstet. Und
ja, aber ich meine jetzt nicht die tiefste Stadt, ich meine den tiefsten geografischen Punkt ist doch unten ziemlich am Süden beim Toten Meer.
Ja, überhaupt das Tote Meerniveau, das ist im Süden und im Norden gleich hoch, der Meeresspiegel.
Okay, gut, dann ist der Spiegel.
Ja, und das ist eben circa minus 400, das ist der Nabel der Erde. Schon speziell, nicht wahr? Und die Bibel bezeichnet das so. Und nun, der Jesus ging nach Kapernaum und hat also, wie wir das gelesen haben in Matthäus 11, Kapernaum so geadelt, dass es hier heißt, und du Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, bis zum Hades, bis ins Totenreich, wirst du hinabgestoßen werden. Also diese so tief gelegene Stadt wurde dadurch zum Himmel emporgehoben, denn der Sohn Gottes kam und nahm Wohnsitz da. Aber weil Kapernaum, das heißt die Masse der Leute dort, den Herrn Jesus als Messias verworfen haben, wird gesagt, du sollst bis in den Hades geworfen werden. Und es ist schon ernst, diese Wehe über diese drei Städte. Was ist Kapernaum heute? Ein Ruinenfeld. Und da sind ein paar Mönche, die haben da noch Wohnsitz genommen im 20. Jahrhundert. Das ist nicht wieder aufgebaut worden durch die israelischen durch die jüdische Wiederbesiedlung seit 1882. Man hätte ja nach Kapernaum gehen können. Noch bevor die Franziskaner dann dort ausgegraben haben und dann da einen kleinen Wohnsitz gebaut haben. Es ist keine Stadt, kein Dorf. Und die haben das nie nicht besiedelt. Was ist mit Chorazin heute? Ein Ruinenfeld. Basaltruinen kann man dort bewundern. Das ist Chorazin heute. Und was ist mit Bethsaida? Und zwar muss man das richtige Bethsaida nennen. Es werden zwei Orte so genannt, aber das biblische Bethsaida ist das direkt am See Genezareth. Und das ist heute, ja, wie du sagst, ein Sumpfgebiet. Und man hat nicht mal richtig ausgegraben, nur so Übersichtsausgraben gemacht und hat da Hinweise gefunden für einen Wohnort in der Antike. Und ein Sumpf, diese drei Orte. Wehe dir, Kapernaum, Bethsaida, Chorazin. Ja, gehen wir zurück zu Matthäus 4. Ja, bitte.
Ich habe eine Frage. Eben zur Zeit der Könige im Alten Testament, wo wir jetzt gelesen haben, dass die Gegend zuerst weggeführt worden ist, Assur. War es so, dass denn die Assyrer da noch fremde Völker oder Leute angesiedelt haben? Das war zu der Zeit da üblich. Später ja auch im Süden, weiter im Süden, Samaria und so weiter.
Ja, korrekt. Also, ich wiederhole für die auf dem Livestream, die das nicht gehört haben, was du gesagt hast. Es ist so, diese Leute der 10 Stämme wurden weggeführt aus Galiläa nach Assyrien, aber die Assyrer haben andere Völker deportiert und sie im Gegenzug in das Gebiet der 10 Stämme gebracht und dort angesiedelt. Warum? Weil ein entvölkertes Gebiet ist ökologisch ein Problem. Wenn plötzlich keine Leute mehr da sind, die Landwirtschaft betreiben und so weiter, dann wird das ökologische Gleichgewicht gestört. Und darum war es wichtig, wieder Menschen dort anzusiedeln. Und da haben sie also Leute deportiert, andere besiegte Völker, und die haben sich dann mit diesen wenigen aus der Unterschicht der 10 Stämme, die bleiben durften, vermischt, und daraus ist das Volk der Samariter entstanden. Ja, und diese Gegendeportation, die wird dann beschrieben in 2. Könige 15, muss man ein bisschen weiterlesen und dann hat man es schon.
Und das waren ja dann auch keine gläubigen Juden?
Dieses Mischvolk der Samariter hat sich dann betrachtet als Israeliten und das bis zum heutigen Tag. Und sie betrachten sich sogar als die richtigen Israeliten. Ja. Aber wir kommen vielleicht später mal noch auf das Thema ausführlicher im Zusammenhang mit Samaria. Aber das schon mal andeutungsweise. Gut, gehen wir zurück zu Matthäus 4. Nun, Matthäus erklärt in Vers 17, die Erfüllung, dass dieses große Licht in die Welt gekommen ist, war das Predigen des Herrn Jesus. Also die Verkündigung des Wortes, das ist, was Licht bringt. Nicht ein Sprung vom Dach, irgendeine Show. Und es ist so, dass viele heute Evangelisation verwechseln zwischen Wortverkündigung und Show. Ja? Aber der Herr hat gezeigt, was wirklich den Menschen Licht bringt, das ist die Verkündigung des Wortes Gottes. Aber wir müssen noch etwas beachten, ein großes Licht. Woran erinnert uns das? Das ist wie in der Musik. In der Musik gibt es einen Begriff des Leitmotivs. Das Leitmotiv wieder kommt, ein bestimmtes musikalisches Motiv, dann weiß man so, das soll uns an diese frühere Stelle erinnern. Das ist wie ein Leitmotiv, ein großes Licht. Ein großes Licht, woran erinnert das? An welche Stelle? Also wenn ich sage, dann sagen die meisten, ja natürlich.
Ich bin das Licht der Welt. Meinst du das?
Also, nein, wirklich der Ausdruck, ein großes Licht. Oder großes Licht.
Geburtsgeschichte.
Jesaja. Noch weiter zurück. Erste Mose. Erste Mose in der Schöpfung. Gott macht das große Licht. Zur Beherrschung des Tages und das kleine Licht zur Beherrschung der Nacht. Jawohl, das ist ein Ausdruck für die Sonne. Liest Jan vor, bitte, 1. Mose, 4. Tag, die Himmelskörper werden für die Erde erschaffen. Bitte, 1. Mose 1, Vers 14.
Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein, zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Die sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und Jahre und als Leuchten an der Himmelsausdehnung, dass sie die Erde beleuchten. Und es geschah so. Und Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht, dazu die Sterne. Und Gott setzte sie an die Himmelsausdehnung, damit sie die Erde beleuchteten und den Tag und die Nacht beherrschen und Licht und Finsternis scheiden. Und Gott sah, dass es gut war.
Ja, danke. Also ist ganz klar, der Begriff großes Licht ist eine Bezeichnung für die Sonne. Und hier in Jesaja 9, beziehungsweise dann Matthäus 4, ist das eine Bezeichnung für den Messias, der sich, und das wurde bereits erwähnt, in Johannes 8, Vers 12 bezeichnet als das Licht der Welt. Und dann auch Johannes 9, das Licht der Welt. Das ist dieses klare Licht des Tages. Und das Land Israel wird also verglichen mit einem Land in der Nacht. Darum haben wir gelesen, nicht bleibt Finsternis dem Lande, das Bedrängnis hat, Jesaja 8, 23. In der früheren Zeit hat er dieses Gebiet verächtlich gemacht, in der späteren Zeit bringt er es zu Ehren und dann wird gesagt, das Volk, das im Finstern wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Also es war Nacht, bildlich gesprochen, über dem Land Israel. Und nicht nur, weil die Römer als Fremdherrschaft Israel bedrückten und unterdrückten, sondern weil das Volk auch geistlich wirklich in einem absoluten Tief war. Tote Religiosität der Pharisäer, Liberalismus der Sadduzäer und dann dieses Hin- und Herschwenken der Herodianer, die sich mit der Herodes-Dynastie und damit mit den Römern so arrangieren suchten. Es war geistlich eine katastrophale Situation. Die Hohenpriester waren illegal. Es war ein Chaos. Und da kommt der Messias hinein. In eine so schwierige, dunkle Situation und leuchtet als das große Licht hinein. Aber jemand hat noch Lukas erwähnt. Das bin ich im ersten Moment ein bisschen übergangen, aber das müssen wir doch noch dazu nehmen. Wie bitte, Lukas?
Lukas 1, Vers 78 und 79.
Ganz genau. Schlagen wir das auf. Und zwar ist das dieses wunderbare Lob, diese Anbetung von Zacharias, dem Vater von Johannes, dem Täufer. Darf ich bitten, dass man am Mikrofon liest, ab Vers 67.
Und Zacharias, sein Vater, wurde mit Heiligem Geist erfüllt und weissagte und sprach: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk angesehen und ihm Erlösung geschaffen hat. Er hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet im Hause Davids, seines Knechtes.
Jawohl, und dann ein kleiner Sprung bis zu Vers 78.
Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, mit der uns der Aufgang aus der Höhe besuchen wird, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, und unsere Füße zu richten auf den Weg des Friedens.
Jawohl. Dieser Aufgang aus der Höhe, das ist genau der Aufgang der Sonne. Und auch da macht Zacharias eine direkte Anspielung auf Jesaja 8. Das konnte schon damals klar sein, was diese Stelle bedeutet. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, Prophetie muss man so verstehen. Wenn etwas in Erfüllung gegangen ist, dann muss man in der Bibel nachschauen und sehen, ah, das war's. Ja? Aber im Voraus kann man nicht wissen. Das stimmt gar nicht. Und man muss ja auch bedenken, dass das Volk Israel im Allgemeinen erwartete damals vor 2000 Jahren das Kommen des Messias. Das Kommen des Messias wurde ja durch all die Jahrhunderte der Existenz des Volkes Israels erwartet. Aber vor 2000 Jahren ganz speziell war man der Überzeugung, jetzt ist die Epoche, wo er kommen wird. Und das war ja auch zum Beispiel bei den Leuten von Qumran so. Die sind nach Qumran gegangen und haben dort diese Siedlung gegründet, in dem Bewusstsein, jetzt ist die Epoche, wo der Messias dann bald kommt. Also es war wirklich klar, jetzt ist die Epoche. Und warum konnten sie das wissen? Weil es eben in Daniel 9 diese Prophetie gab über die Jahrwochen. Und wenn man die berechnet, kommt man auf die Zeit, die wir heute nennen, erstes Jahrhundert nach Christus. Das war also klar, dass in dieser Zeit der Messias kommen würde. Und man hat auch damit gerechnet, dass er kommt. Ja, also das zu Zacharias, der Jesaja 8 schon lange bewusst in Verbindung gebracht hat mit dem Messias, Jahrzehnte bevor dann der Herr Jesus wirklich dort seinen Dienst begonnen hat in Kapernaum. So, jetzt ist Zeit für Pause. Wir fahren weiter in Matthäus 4. Und ich möchte noch etwas ergänzen, und zwar zum Namen Kapernaum. Was heißt das auf Deutsch? Dorf? Dorf des Trostes, genau. Auf Hebräisch sagt man Kfar Nachum. Kfar ist das normale Wort für ein Dorf, nicht eine Stadt, das wäre Ir. Ein Dorf und Nachum, das ist Nahum. Das kommt von dem Wort trösten. Nachum ist, kann man mit Trost übersetzen. Das Dorf des Trostes oder das Dorf des Trösters. Und da möchte ich nochmals erinnern, was wir gelesen haben in Apostelgeschichte 10, dass der Herr Jesus umherging, wohltuend und heilend, alle, die von dem Teufel überwältigt waren. Das zeigt, dass seine Botschaft und seine Evangeliumsverkündigung gekennzeichnet war von Trost für all die, die umkehren, Buße tun und das Evangelium annehmen. Also Gott hat diese Orte nicht einfach umsonst gewählt. Wir sehen sogar, die geografische Höhe spielt eine Rolle, der Name des Ortes spielt eine Rolle und dann überhaupt die Region, alles im Plan des Höchsten. Und jetzt sehen wir Vers 18, als er am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und Andreas, sein Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Nun, Simon und Andreas wohnten in Kapernaum. Und dort in diesem Haus, wo übrigens auch die Schwiegermutter von Petrus wohnte, da hat der Herr Jesus Wohnsitz genommen. Er selber hat nicht ein eigenes Haus gehabt. Darum sagt er dann auch später, in Matthäus 8 werden wir darauf kommen, die Vögel des Himmels haben Nester und die Füchse haben Höhlen, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Das bedeutet nicht, dass er keinen Ort hatte, um zu übernachten. Aber es war so, dass er kein Haus hatte, von dem er sagen konnte, das ist mein Haus hier auf Erden. Also er war dort in diesem Haus untergebracht. Und nun, wenn hier gesagt wird, dass sie da beim Fischen im See Genezareth vom Herrn berufen worden sind, dann können wir genau sagen, wo das war. Und zwar wissen wir eben aus dieser Zeit, dass die Fischereirechte, die waren ganz genau definiert, rund um den See Genezareth. Die Orte, wo man fischen durfte, waren verbunden mit dem Wohnort. Also diese Jünger hätten nicht irgendwo, sagen wir, heute bei Ein Gev, wo dieses Fischerei, ursprünglich Fischerei, Kibbutz zu finden ist, auf der Ostseite, dort hätten sie nicht fischen dürfen. Also Fischen irgendwo, das hätte wirklich eine ganz gefährliche Sache sogar werden können. Sogar ein Kriegsgrund mit der Dekapolis, ja, das sind diese 10 Städte, die einen besonderen Status hatten. Und die hatten eben, von dort aus hatte man auch Anrechte am See Genezareth, unmöglich. Also wir können genau definieren, wo das war. Und zwar hat man archäologisch eben auch den Schiffshafen von Kapernaum gefunden. Der ist nicht direkt vor der Stadt, sondern etwas seitlich. Und auf Hebräisch nennt man diesen Ort Ein Sheva. Ein heißt Quelle, Sheva 7. Dort gibt es 7 warme Quellen. Kann man heute noch sehen. Also warm heißt 28 Grad. Aber das ist natürlich ökologisch schon speziell. Gerade im Winter, wenn da 28 Grad einfließen, da fühlt sich ein Fremdling im See Genezareth sehr wohl. Das ist Tilapia Galilea, oder besser bekannt als der Petrusfisch. Das ist ein tropischer Fisch, der eigentlich im See Genezareth gar nichts zu suchen hätte. Den kennt man aus den Tropen, ja? diesen Tilapia. Aber der Tilapia Galilea ist einer, der dann, wenn es eben kühler wird im Winter, der sammelt sich gerade im Gebiet von Kapernaum. Und darum war das eben auch der ideale Ort, um einen riesigen Fischfang machen zu können mit großen Fischen, wie wir dann anderswo in den Evangelien berichtet finden. Und das ist nämlich der einzige große Fisch im See Genezareth, der in Schwärmen schwimmt. Das ist dieser, schmeckt gut, also auch für Leute, die nicht unbedingt Fischspezialisten sind, die oft mögen die ihn, wenigstens diesen Fisch. Und so war das also wirklich der ideale Ort für Petrusfisch. Und nun ist also ganz klar, wenn es hier heißt, also am See von Galiläa entlang ging, das ist eben diese Küstenlinie von Ein Sheva, gerade ein bisschen westlich von Kapernaum. Da kann man wirklich auf den Spuren des Messias gehen, Israel, weil dieser Jünger ganz klar definiert, ganz klar nachvollziehbar sind. Nun, die sind gerade dran zu fischen und der Herr beruft sie, kommt, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischen machen. Und dieser Ausruf kommt mir nach, hebräisch Acharei, das war der typische Ruf eines Rabbis, der Studenten in seine Nachfolge berief, um sie zu unterrichten. Also kommt, folgt mir nach, war der Aufruf an Simon und seinen Bruder Andreas, um Schüler, Studenten des Messias Jesus zu werden. Also dieser Ruf an sich war noch nicht klar, ist das jetzt irgendein Rabbiner oder ist das der Messias, der größte Lehrer. Aber die wussten schon, wer der Herr Jesus ist. Und zwar war das eben nicht die erste Begegnung mit dem Herrn. Diese Begegnung hier war der Ruf in die Nachfolge und ins Studium. Aber die erste Begegnung wird uns beschrieben in Johannes 1. Und das war eben früher, was dort berichtet wird. Und zwar in Johannes 1 wird berichtet, wie Johannes der Täufer dort unten bei Batabara oder Bethanien, das ist der gleiche Ort, Betabara und Bethanien. Schlagen wir auf Johannes 1. Vers 35. Liest du vor? Bitte am Mikrofon.
Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern. Und hinblickend auf Jesus, der umherging, spricht er: Siehe, das Lamm Gottes. Und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm: Rabbi, was übersetzt heißt Lehrer, wo hältst du dich auf? Er spricht zu ihnen: Kommt und ihr werdet sehen. Sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt, und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von denen Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist Christus. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sprach: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du wirst Kephas heißen, was übersetzt wird Stein.
Danke. In Johannes 1, Vers 19 wird der Dienst von Johannes dem Täufer beschrieben. Und es wird erklärt, wo er getauft hat, und das Volk kam in Massen zu ihm, um getauft zu werden. Das haben wir in Matthäus 3 schon behandelt. Aber ich möchte hier hinweisen, in Vers 28 wird gesagt, wo das war. Dies geschah zu Bethanien, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte. Und es gibt andere griechische Manuskripte, die haben dann als anstatt Bethanien einen Alternativnamen, Betabara. Und es ist so, dass wir aus diesem Mosaik von Madeba, das ist eine Ortschaft in Jordanien, wo man eine byzantinische Kirche ausgegraben hat mit einem wunderbaren Mosaik. Byzantinische Kirche bedeutet 4., 5. Jahrhundert. Also 4. Jahrhundert ist 300 bis 399, ja? 4. und 5. Jahrhundert. Mit einer Karte, und da wird die Taufstelle von Johannes eingetragen. Gerade am Ende des Jordans, kurz bevor der Jordan in das Tote Meer mündet. Und so gibt es also eine sehr weit zurückgehende Überlieferung, ein Wissen um diese Taufstelle. Heute heißt diese Taufstelle arabisch Kasr al-Yahud. Und das ist also authentisch, dieser Ort. Und da hat Johannes getauft, und die weiteren Verse zeigen dann, wie der Herr Jesus auch gekommen ist und sich von ihm hat taufen lassen. Das haben wir in Matthäus 3 ausführlich gesehen. Und da, also ganz nahe von Jericho, dort in der Wüste Judäa, hat Johannes der Täufer den Herrn Jesus als Messias verkündigt. Johannes 1, Vers 29, des folgenden Tages sieht er, Johannes, Jesum zu sich kommen und spricht: Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Da hat er klar gemacht, das ist der Mann von Jesaja 53, der als Schuldopfer, so wird es genannt in Jesaja 53, Vers 10, Ascham, das ist direkt der Ausdruck, den man in 3. Mose 5 für das Schuldopfer findet. Der Messias sollte Opfer werden. Und hier erklärt Johannes: Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Ein direkter Bezug zu Jesaja 53. Das ist der, der die Prophetie des Messias, der für unsere Sünden stirbt, als Opfer erfüllen wird. Jesaja 53 sagt ja, Er wird zur Schlachtung geführt wie ein Lamm. Und er ist stumm vor seinen Scheren und verteidigt sich nicht. Und so hat Johannes also klar gemacht, das ist der Erlöser. Und dann haben zwei Jünger, das heißt Studenten von Johannes, haben die Schule gewechselt. Ja? Da haben wir jetzt eben davon gelesen, wie dieser Andreas und noch einer, die sind zu dem Herrn Jesus gegangen und haben gesagt, Rabbi, wo hältst du dich auf? Und er sagt, kommt und seht. Das ist übrigens auch ein typischer rabbinischer Ausdruck. Nicht wahr? Liberale Theologen, die haben behauptet, das Johannesevangelium, das ist ein sehr griechisches Evangelium mit sehr hellenistischen Gedanken. Die haben gar nichts verstanden. Nicht mal von dem, was auch menschlich zu erkennen wäre, ohne den Geist Gottes. Das Johannesevangelium ist durch und durch jüdisch. Und das merkt man bis in die kleinsten Ausdrücke hinein. Ja? Schon wenn das Evangelium beginnt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Das Wort. Das ist der rabbinische Ausdruck Memra Adonai. Das Wort des Herrn. In den aramäischen Übersetzungen, die man in jeder Rabbinerbibel hat, wird immer wieder der unaussprechliche Name Gottes, Yahweh, der Ewigseinende, wird umschrieben mit das Wort des Herrn. Also das beginnt ganz jüdisch. Hier ist nicht Logos gemeint, so wie die griechischen Philosophen über Logos sprachen, das Wort. Sondern hier ist gemeint mit Logos Memra Adonai. Wird gleich gesagt, Jesus Christus ist Yahweh, der ewig seiende Gott. Und so ist das ganze Evangelium durch und durch jüdisch und eben auch solche Ausdrucksweisen, kommt und seht. Typischer rabbinischer Ausdruck. Und dann sehen wir in Vers 39, sie blieben diesen Tag bei ihm. Und dann geht es weiter, Vers 40, Andreas, der Bruder Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Was tut er? Andreas, der als erster von dem Brüderpaar den Messias erkannt hat, führt seinen Bruder zu Jesus. Und jetzt muss man sich im Klaren sein, die Bibel ist meistens so, dass die Geschichten nicht ausführlich und breit beschrieben werden, wie wir Bücher schreiben. Geschichten schreiben, sondern man muss das sehen wie eine Federzeichnung, nur mit kleinen Strichen. Also wenn es hier heißt, er führt ihn zu Jesus, meint das wirklich, der Bruder führt, Andreas führt seinen Bruder Petrus zu dem Herrn Jesus und zwar erklärt er ihm, wir haben den Messias gefunden. Das ist etwas Gewaltiges, wenn ein Jude das sagen kann. Wir haben den Messias gefunden. Fertig mit Warten. Ja, die meisten Juden heute sagen, ja, wenn es einen Messias gibt, dann wird er erst noch kommen. Aber wohl all denen, die sagen können, wir haben den Messias gefunden. Und dann heißt es, er führt ihn zu Jesus. Und da bekommt Petrus gleich einen neuen Namen. Kephas. Und das ist aramäisch für griechisch Petrus, ein Stein. Und das ist der neue Name von einem bekehrten Simon, der eben ein lebendiger Stein wurde. Petrus sagte dann in 1. Petrus 2, viel später, dass alle wahren Gläubigen sind Steine am Haus Gottes, am geistlichen Haus Gottes. Aber da bekommt er selber diesen Namen. Und da kann man sagen, diese ganz kurze Beschreibung ist die Beschreibung der Bekehrung von Simon Petrus. Da hat er den Messias erkannt. Aber das war eben in Judäa, dort in der Nähe von Jericho, am Jordan, beim Toten Meer, in der Wüste. Aber was wir hier jetzt gelesen haben in Matthäus 4, das ist oben in Galiläa, bei Kapernaum, in Sheva. Und sehen wir, das war also zuerst die Bekehrung dort. Der Jesus ging dann von dort zurück nach Galiläa. Und auch Petrus und Andreas, die gehen auch zurück nach Galiläa. Und jetzt, als der Herr da am See Genezareth ist und sie ruft, dann war das nicht die Bekehrung, sondern die Berufung in seine Nachfolge und eben in seine Schule. Das müssen wir unterscheiden. Und da sagt der Herr in Matthäus 4, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Jetzt werden diese an den Messias Gläubigen werden von dem Herrn Jesus ausgebildet, um dann diesen Dienst als Menschenfischer zu tun. Und da werden wir sehen im Matthäus-Evangelium, bereits in diesen 3 Jahren werden sie in diese Arbeit schon eingeführt und werden ausgesandt zum Evangelisieren. Und auch das war wiederum eine Vorbereitung von dieser Arbeit, die sie dann tun sollten, wenn er, der Herr Jesus, wieder in den Himmel zurückkehrt und Pfingsten stattfinden sollte und sie in der Kraft des Heiligen Geistes schließlich das Evangelium verkündigen sollten. Ja?
Und der wunderbare Fischzug aus Lukas 5, kann man den jetzt auch hier zeitlich einordnen?
Ja, ganz genau.
Das war nämlich eigentlich immer die Bekehrung des Petrus, wo er sagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch.
Jawohl, also Lukas 5, wo dieser wunderbare Fischzug beschrieben wird, das ist die Parallelstelle in Lukas zu dem, was wir hier in Matthäus 4 haben. Nur wird dort eben ganz ausführlich berichtet und hier in Matthäus wird das Gleiche nur ganz knapp berichtet. In Lukas 5 wird auch gesagt, dass der Herr dort gepredigt hat am Ufer bei Enscheva und dass er dann schließlich ein Boot benutzt hat von Petrus, um ein bisschen hinauszufahren, um vom Boot aus zu predigen. Das wird hier alles nicht berichtet. Matthäus begnügt sich nur mit dieser Berufung in die Schule des Messias, Rabbi. Und Lukas hat ein anderes Thema vor sich und darum berichtet er dort ausführlich. Übrigens, der Herr Jesus setzt sich dort im Boot und lehrt, Lukas 5. Wir werden dann gleich sehen in Matthäus 5, Vers 1. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Merkt man in beiden Fällen, der Herr Jesus lehrt sitzend. Dort im Boot und hier auf dem Berg. Und da ist wichtig zu wissen, im Judentum war das die normale Art in der Synagoge, da saß man beim Lehren. Wenn man die Tora vorliest in der Synagoge, dann steht man. Aber nachher setzt man sich und lehrt. Und wieder eine Parallele, in Lukas 4 wird auch beschrieben, wie der Herr Jesus in der Synagoge von Nazareth die Prophetenrolle Jesaja nimmt und vorliest. Und nachher heißt es, nach dieser Vorlesung setzte er sich. Und dann lehrt er. Das ist genau so, wie das eben war, sitzen beim Lehren. Also ich tue jetzt das nicht hier sitzen, weil das ist keine Vorschrift, aber eben, man muss wissen, das ist typisch jüdisch. Und darum hat der Herr das dort im Schiff gemacht und hier dann in Matthäus 5, Vers 1 auf dem Berg und auch in der Synagoge in Galiläa, in Nazareth. Jetzt wollte jemand zwischendurch was fragen. Ja, bitte.
Ich wollte fragen eigentlich, Jesus durfte lehren.
Ja, genau.
Jesus durfte lehren. Wer durfte eigentlich bei den Juden dort lehren, außer ein Rabbi? Ist Jesus auf diesen Titel Rabbi angekommen? In welcher Zeit? Wir wissen, ist es jetzt, dass Jesus von seiner Kindheit bis 12 Jahre war bekannt und dann ab 30 Jahre die 3 Jahre sein Dienst. Inzwischen wissen wir nichts, ja. Wie kam Jesus auf diese Titel eigentlich Rabbi und was bedeutet überhaupt diese Titel bei den Juden Rabbi?
Ja, genau. Ja. Also, sehr gute Frage. Rabbi heißt ganz wörtlich mein Großer. Das ist also ein geistlicher Titel, den man Leuten gegeben hat, die bereits von einem Rabbi gelehrt worden waren und dann eingesetzt wurden durch Ordination mit Handauflegung. Nun, da haben wir schon ein ganz wesentliches Ärgernis. Der Herr Jesus war nicht in der Schule bei einem Rabbi. Und er wurde nie eingesetzt durch Ordination. Also das war schon mal etwas ganz, ganz Ungewöhnliches, dass er umher ging, predigte, unter freiem Himmel, eben im Schiff, Lukas 5, auf dem Berg, Matthäus 5, 1, oder in der Synagoge, Lukas 4, ohne ordiniert zu sein. Nicht wahr? Heute ist das, in unserer Gesellschaft ist das nichts mehr Besonderes, da legt man keinen Wert, dass jemand unbedingt ordiniert sein muss, damit er öffentlich predigen kann. Aber wenn wir zurückgehen in die Zeit der Reformation, ja, und davor, da gab es Leute, die haben begonnen, das Evangelium zu predigen und waren nicht ordiniert. Dann waren sie Männer des Todes. Ja? Und man denke an John Bunyan, der die Pilgerreise geschrieben hat. Ja, was hat dieser Mann im Kerker geschmachtet? Weil er das Wort Gottes gepredigt hat, aber nicht ordiniert war. Und das ging absolut nicht. Aber das ist eine Parallele, die sich entwickelt hat in der Geschichte der Christenheit, wie das auch schon im Judentum war. Und darum, die Frage ist sehr berechtigt, der Herr Jesus trat als Rabbi auf, hat auch Jünger berufen, aber er war nicht ordiniert. Und das war von Anfang an ein Aufsehen. Aber man muss eben bedenken, schon in Lukas 2, als der Herr Jesus als Zwölfjähriger im Tempel war, da lesen wir doch, dass die Eltern, die schon auf dem Heimweg waren, zurückgekehrt sind und sie finden schließlich den Zwölfjährigen im Tempel. Wie er da saß inmitten der Lehrer und sie befragte. Aber dann heißt es, und alle, die ihn hörten, erstaunten über seine Antworten. Nun, diese Angaben helfen uns, die Sache exakt zu verstehen. Es gab eine Terrasse, gerade südlich von den inneren Gebäuden, die an den innersten Vorhof des Tempels angebaut waren. Und auf dieser Terrasse, da kamen die großen Rabbiner des Sanhedrins. Das ist der oberste Gerichtshof Israels, der aus 71 Personen bestand unter der Führung des Hohenpriesters. Diese Rabbiner, das waren wirklich die großen Leuchten, die kamen auf diese Terrasse, man nannte diese Terrasse den Chel, und die haben Fragen beantwortet. Am Sabbat oder während des Passafestes oder auch bei anderen Festen, eben dann, wann sie frei hatten. Dann kamen sie zur Fragenbeantwortung. Jeder aus dem Volk durfte Fragen stellen. Aber dort in Lukas 2 lesen wir, dass der Herr Jesus auch gefragt hat. Aber es heißt, dass sie außer sich gerieten über seine Antworten. Das heißt, er hat nicht nur gefragt, er hat auch geantwortet. Die haben festgestellt, dieser Zwölfjährige kennt die Tora, das ganze Alte Testament, wie kein anderer. Und haben die begonnen, ihn zu befragen. Und es ist vielleicht noch wichtig zu wissen, man hat besonders Fragen behandelt, die im Zusammenhang mit dem Fest standen. Also am Sabbat, im Zusammenhang mit Sabbat, aber das war Passafest, Lukas 2. Und da ging es also um Auslegungsfragen über das Passa. Und der Herr Jesus hat da ausgeführt, und die sind außer sich. Und jetzt muss man sich bedenken, er wusste, dass er gekommen ist, um das wahre Passalam zu werden. Um sein Blut zu geben, zu sterben. Das war nicht einfach so intellektuelle Diskussion, wie manche das gerne haben, so ein bisschen cool, über verschiedene Ansichten zu diskutieren, das geht. Aber der Herr hat darüber gesprochen, was ihn direkt betraf, dass er das Passalam werden sollte. Das stand vor ihm und so war das nicht einfach Theorie. Aber eben schon damals haben wir gemerkt, er kennt die Bibel wie kein anderer. Und dann mit 30 Jahren beginnt er zu predigen von Kapernaum her und alle merken, er spricht auch ganz anders als die Rabbiner. Schlagen wir auf in Matthäus 7, gerade im Anschluss an die Bergpredigt. Wir haben das bereits gelesen heute. Kann man es nochmals vorlesen? Matthäus 7, 28 und 29.
Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, und nicht wie ihre Schriftgelehrten.
Ja, ich habe ja bereits erklärt, hier beginnt ein neuer Abschnitt, Teil 3 im Matthäusevangelium, mit dem Thema die Autorität des Messias und seiner Jünger. Und das wird gerade im Anschluss gesagt an die Bergpredigt, wo wir ein erstes ausführliches Beispiel haben, wie der Herr Jesus gepredigt hat. Und was auffällt ist, er spricht ganz anders als die Rabbiner im Allgemeinen. Er spricht wie einer, der Autorität hat, nicht wie die Schriftgelehrten. Und wie konnte man das erkennen? Nun, das hat man zum Beispiel daran erkannt, dass er ganz anders gelehrt hat. Er sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, ich aber sage euch. Wir kommen dann nächstes Mal auf die Bergpredigt. Ich aber sage euch. Nun, wie haben die anderen Schriftgelehrten gepredigt? So wie im Talmud. Wenn man im Talmud liest, liest man, Rabbi sowieso hat gesagt im Namen von Rabbi sowieso. Ständig werden Autoritäten zitiert. Ja? Und so geht das auch in der Theologie heute. So und so hat gesagt an dieser Stelle, so und so hat gesagt und so hat gesagt, aber ich denke, es könnte so sein. So etwa läuft das. Ständig Autoritäten. Der Herr hat einfach gelehrt, was das Wort Gottes sagt. Und er hat gesagt, ich sage euch. Ja, in welchem Namen? Er sagt nicht einmal, er sagt nicht im Namen von Rabbi sowieso, er sagt auch nicht im Namen Gottes, sondern sagt, ich sage euch. Der hat ja Autorität in sich. Und so hat man gemerkt, er spricht, es ist alles ganz anders. Und auch was er erklärt, ist ganz anders. Und er hat Einsichten, die haben wir bisher im Judentum so nie gehört. Ganz neu. Und noch eine Stelle, kommen wir gleich, Johannes 7. Das ist wieder eine andere Begebenheit, wo man den Herrn verhaften wollte im Tempel. Und dann wurde die levitische Tempelpolizei, das sind die Diener der Pharisäer und der Hohepriester, werden geschickt, um ihn zu verhaften. Und dann kommen sie unverrichteter Dinge wieder zurück. Können wir vorgelesen bekommen, Johannes 7, Vers 45 und 46.
Nun kamen die Diener zu den obersten Priestern und Pharisäern zurück, und diese sprachen zu ihnen, warum habt ihr ihn nicht gebracht? Die Diener antworteten, nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Da antworteten ihnen die Pharisäer, seid doch ihr verführt worden.
Ja, also diese Diener, das sind die Tempelwächter der Leviten, Tempelpolizei, die sollten ihn verhaften, kommen zurück und sagen, verhaftet. Warum? Noch nie haben wir einen Menschen gehört, der so spricht wie dieser Mensch. Also das war wirklich einfach unfasslich. Es war alles ganz anders und jeder merkte, da steckt eine Autorität dahinter, die man bei den Schriftgelehrten, auch bei den größten Lehrern des Sanhedrins, nicht findet. Und das werden wir also besonders dann sehen, wenn wir nächstes Mal an Matthäus 5 bis 7 arbeiten werden. Aber jetzt geht es einfach mal darum zu sehen, dieser Rabbi, nicht ordiniert, beruft jetzt Schüler. Nachdem Andreas und Simon, Petrus schon bekehrt waren, den Messias erkannt haben, werden sie jetzt in die Nachfolge gerufen. Jemand anders wollte noch was sagen? Ich habe es gesehen, dort hinten.
Ja. Der Lehrer Nikodemus, der erkennt ihn auch als den großen Lehrer an in Johannes 3, Vers 2 und wie du eben schon ausgeführt hast, in Johannes 7, Vers 49, 50 weist er die anderen zurück und erkennt auch den Herrn Jesus als den Lehrer an.
Ja, also ich wiederhole für die, die es nicht gehört haben auf dem Livestream, in Johannes 3, Vers 2 sagt der Bruder, da kommt Nikodemus zu dem Herrn und er anerkennt den Herrn als Lehrer. Er sagt: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Und man muss bedenken, Nikodemus war ein Mitglied des Sanhedrins. Das war jetzt einer der ganz großen Leuchten Israels. Und der kommt und anerkennt bei diesem nicht ordinierten Rabbi: Wir wissen, du bist ein ganz großer Lehrer und diese Zeichen, die du tust, die weisen dich als solchen auch aus. Aber der Herr geht überhaupt nicht darauf ein. Er sagt nicht irgendwie danke für dieses Kompliment oder sowas. Nein, er sagt wahrlich, wahrlich, Amen, Amen auf Hebräisch. Im griechischen Text steht das hebräische Wort Amen, Amen. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird, sonst kann er nicht das Reich Gottes sehen. Er geht überhaupt nicht auf diese Lobreden ein, sondern geht auf das Grundproblem von Nikodemus ein. Aber wie groß Nikodemus war in Israel, wird klar, wenn der Herr Jesus zu ihm sagt, als er ihm eine Frage über Wiedergeburt stellt, sagt der Herr Jesus in 3, Vers 10, Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und weißt dieses nicht. Er sagt nicht, du bist ein Lehrer Israels. Er sagt, du bist der Lehrer Israels. Das ist ein unglaublicher Titel. Aber der Herr sagt, du weißt das nicht. Das müsstest du wissen. Und so gibt es auch heute viele Theologen, die haben so großartige Studien gemacht, die wissen ganz wesentliche Dinge aus dem Wort Gottes nicht. Woran liegt das? Das sind die gleichen Probleme wie damals. Die im Judentum, die spiegeln sich heute in der Christenheit wieder. Aber eben, und darum ging es, dieser Nikodemus hat den Herrn auch anerkannt, einfach aufgrund von dem, was der Herr verkündigt hat und was er getan hat. Ja, jetzt gehen wir zurück zu Matthäus 4. Da hinten war noch eine Frage.
Das war auch gerade meine Stelle, die mich sehr erstaunt hat, dass selbst Nikodemus ihn Rabbi nennt.
Ja, alles klar, also es war nur eine Bestätigung. Gut, jetzt sehen wir, der Herr geht dann weiter und beruft auch noch Jakobus und Johannes. Die ersten zwei, die waren gerade am Fischen und die anderen beiden, die waren dran, ihre Netze auszubessern. Das war also früh am Morgen. Nachts hat man gefischt und am Morgen kam man zurück und die gerissenen Netze mussten dann eben ausgebessert werden. War also früh am Morgen und das macht das Ganze noch interessanter, wenn man wieder mit Lukas 5 verbindet. Dort war bereits eine riesige Volksmenge am See Genezareth. So viele, dass der Herr gedrängt war, in ein Boot zu gehen und ein bisschen hinauszufahren. Ja? Morgen früh kam schon eine riesige Volksmenge, die wollten ihn hören. Das war eine solche Sensation, die ganz Israel in Bewegung brachte. Und darum erklärt ja Matthäus in diesem einführenden Paragraph, Matthäus 4, 23, dann ganz allgemein: Und Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches. Also er war nicht nur in der Synagoge in Nazareth, sondern welche Synagogen gab es noch, die wir heute noch kennen durch die Ausgrabungen? Magdala hat man noch nicht so lange schön ausgegraben. Dann eine Synagoge in Gamla und so weiter und so fort. Der Herr hat überall gepredigt. Und dann Vers 25 sagt, es folgten ihm große Volksmengen von Galiläa und der Dekapolis. Das waren 10 Städte, die besonders heidnisch bevölkert waren, aber sogar von dort. Und Jerusalem, aus der Hauptstadt. Judäa und von jenseits des Jordan, von Gilead her. Ganz Israel wurde in Bewegung gebracht, weil hier einer predigte völlig anders, mit einer Autorität, die man anderswo eben noch nie erlebt hatte. Jetzt sehen wir diese 4 Berufenen am Morgen früh. Die einen sind am Fischen, Netze auswerfen, und die anderen sind am Netze ausbessern. Und das Interessante ist, dieser erste festgehaltene Moment, man kann sagen Momentaufnahme der Berufung in den Dienst, hat eine besondere Bedeutung für das, was später folgt. Petrus sollte einen ganz besonderen Dienst bekommen beim Fischen, beim Menschenfischen. Wer war der Mann, der an Pfingsten, als der Heilige Geist ausgegossen wurde, gepredigt hat? Petrus. Und an diesem Tag, Apostelgeschichte 2, kamen 3000 zum Glauben. Da sehen wir diesen Menschenfischer. Und dann auch in den weiteren Kapiteln der Apostelgeschichte sehen wir, wie Petrus als Menschenfischer auftritt. Johannes wird hier berufen, als er die Netze ausbesserte. Und dieser Johannes, der sollte später das Johannesevangelium schreiben, die 3 Johannesbriefe, auch die Offenbarung. Und da ist es ganz interessant, dass Johannesevangelium und der 1. und der 2. Johannesbrief, das waren Kampfschriften gegen Irrlehre. Und zwar wurden diese Schriften speziell geschrieben wegen der Gnostiker. Das waren Irrlehrer, die die Gottheit des Herrn Jesus leugneten und auch seine wahre Menschheit. Und die Gläubigen am Ende des 1. Jahrhunderts waren wirklich in Gefahr, den Herrn zu verlieren. Den wahren Jesus Christus der Bibel zu verlieren. Und das einzutauschen gegen einen falschen Jesus. Und Johannes schreibt diese Schriften, um die Gläubigen in der Wahrheit und in der wirklichen Lehre über Jesus Christus, den Sohn Gottes, zu befestigen. Und darum beginnt eben das Johannesevangelium. Im Anfang war das Wort. Um gar klar zu machen, er ist Yahweh, der Ewigseiende, ohne Anfang, ohne Ende. Er ist nicht, wie die Irrlehrer sagen, später ins Dasein gekommen, eine erste Schöpfung von Jehova oder was auch immer. Nein, seine Gottheit wird dargelegt und da hat sich Johannes eben ganz besonders als Netzflicker, der das reparieren musste, was schon in den ersten Jahrzehnten des christlichen Zeugnisses kaputt gegangen ist und gerissen hatte. Also schon interessant, wie diese erste Aufnahme ein Abbild ist von dem, wie Gott diese Diener später benutzen sollte. Und jetzt versteht man aber auch, wenn man weiß, dass das nicht die Bekehrungsgeschichte ist, wie das möglich war, da ruft der Herr, kommt, folgt mir nach, und sie verlassen alles und folgen ihm nach. Da war schon Vorbereitung dahinter. Das war wirklich nicht eine Entscheidung nur an diesem Tag, sondern das war alles vorbereitet. Und so ist es eben auch in der geistlichen Entwicklung, wenn einer sich bekehrt, dann beginnt noch nicht der große Dienst, sondern es braucht diese Zeit zwischen Johannes 1 und dann der Berufung hier. Und dann braucht es nochmals diese 3 Jahre, bis dann diese Apostel den Dienst tun konnten, den sie ab Pfingsten getan haben. Es braucht eine gesunde geistliche Entwicklung. Und es ist ganz wichtig, in Amerika ist das oft so, aber bei uns kann das auch so sein, da bekehren sich gewisse Leute und die waren schon ein bisschen prominent vorher oder sogar sehr prominent. Was macht man? Das sind Ausstellungsstücke. Und dann werden die so geschoben und berühmt gemacht. Das kann man. Man kann jeden berühmt machen. Ja? Das wissen wir. Deutschland sucht den, ja? Superstar. Man kann wirklich jeden zum Star machen. Das läuft nicht einfach über die Begabung. Ja? Man kann auch Leute singen lassen, die nicht unbedingt begabt sind. Dafür gibt es auch technische Möglichkeiten, die Stimme ein bisschen zu ändern. Ja, aber man kann eigentlich im Prinzip aus jedem einen Star machen. Und wenn dann einer eben schon prominent ist, dann wird er geschoben. Das ist ganz gefährlich. Solche können dann sehr leicht später zu Fall kommen, weil sie völlig überfordert sind. Die sind Babys im Glauben. Aber es braucht eine gesunde Entwicklung, ein gesundes Wachstum, sonst erträgt man das nicht. Und das lernen wir schon hier. Ja, und jetzt müssen wir zum Schluss kommen. Ich möchte aber noch den Übergang schaffen zu Kapitel 5, Vers 1. Dort heißt es, als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und dann haben wir diese Aussagen, Vers 2, er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. An wen ist die Bergpredigt gerichtet?
An die Jünger.
An die Jünger. Aber in Kapitel 7 haben wir doch gesehen am Schluss, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehren. Da waren riesige Volksmengen mit dabei, aber der Herr richtet sich mit der Bergpredigt nicht an die Massen, sondern an die Jünger. Aber die Massen durften zuhören. Und das ist sehr wichtig, um die Bergpredigt richtig zu verstehen. Das ist nicht die goldene Regel. Tue recht und scheue niemand. Tut einfach das, was ihr wünscht, dass man euch tut. Tut auch den anderen so. Ein gesellschaftliches, soziales Programm für alle. Nein. Die Bergpredigt richtet sich an die Nachfolger des Herrn Jesus. Aber die anderen dürfen zuhören. Und noch etwas Wichtiges. Hier wird uns durch den Herrn Jesus erläutert, wie man die Tora richtig verstehen muss. Und zwar bringt er dann Beispiele, 6. Gebot, 7. Gebot, was so dazu gelehrt wurde und was er, der Herr Jesus, jetzt dazu sagt. Ich aber sage euch. Und da stellt er sich bereits gegen das gesamte rabbinische Judentum, das eben die Tora auslegte in der Tradition der Mischna. Wenn ich den Ausdruck Mischna benutze, das ist die Grundschicht im Talmud. Das sind die alten Lehrsätze, die man von Generation zu Generation, Rabbi seinem Schüler und der wieder seinen Schülern, weitergegeben hat als menschliche Tradition. Und der Herr bricht mit der Mischna. Aber er stellt die Tora dar, wie sie von Gott gemeint war. Er sagt dann auch in Matthäus 5, Vers 17, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Bin ich gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Also der Herr Jesus erklärt, was das Gesetz wirklich bedeutet. Und das führt jetzt uns weiter, wurde ja gefragt, ja, was war denn der Unterschied zwischen dem Herrn Jesus als Rabbi und den anderen Rabbinen? Er war nicht ordiniert. Er lehrte ganz anders. Und er lehrte sogar so, dass er sich gegen die Masse der Rabbiner stellte. Und das ist schon eine Anfangserklärung, warum der Herr dann schließlich verworfen und gekreuzigt wurde. Weil man nicht akzeptieren wollte, dass er sich gegen die Tradition wendet. Aber das Problem haben wir dann später in der Geschichte der Christenheit bis zum heutigen Tag wieder. Die, die gegen die Tradition der Kirche sprechen, das geht nicht. Aber es geht um das Wort allein. Wie Luther sagte, das Wort, sie sollen lassen stehen und keinen Dank dafür haben. Im Lied ein feste Burg ist unser Gott. Und damit wollte er sagen, sie sollen einfach das Wort so lassen, wie es ist. Nichts dazu, nichts davon weg. Und wenn sie das tun, dann muss man ihnen nicht noch extra Dankeschön sagen. Das ist ganz selbstverständlich. Sollen lassen stehen und keinen Dank dafür haben. Ja, wollen wir an dieser Stelle schließen. Und noch danken. Herr Jesus, danke, dass du in diese Welt gekommen bist, als das Licht der Welt. Du bist dieses große Licht, das auch in die Dunkelheit unserer Herzen hineingeleuchtet hat. Damals in die Finsternis Israels und dann in die Finsternis der ganzen Welt. Und auch in unsere persönlichen Herzen. Herr Jesus, danke, dass du gekommen bist und danke für jeden hier, der sagen kann, mir sind die Augen geöffnet worden und ich habe den Herrn Jesus als Retter erkannt. Als den von Gott gesandten Messias. Danke, Herr Jesus, dass dein Wort so klar ist für jeden, der Klarheit haben will. Und danke auch für all die Herrlichkeiten deiner Person, die wir heute wieder sehen durften. Und wir bitten dich, dass du uns dadurch auch ermutigst, den Weg weiterzugehen.